Nun, die unmittelbaren Folgen sind bereits messbar. Tausende Grants bei NIH und NSF wurden gestrichen oder eingefroren. Schwerpunkte wie Pandemievorsorge, mRNA-Plattformen oder Erkrankungen benachteiligter Gruppen wurden zurückgefahren.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Professor Manfred Schubert-Filawetz. Ich bin Sprecher des House of Pharma and Healthcare und Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität in Frankfurt und zugleich Mitglied der erweiterten Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. In der aktuellen Ausgabe des Journals Scientific American erschien ein Artikel des Wissenschaftsjournalisten Dan Vergano, in dem dieser das erste Jahr von Robert F. Kennedy Jr. als US-Gesundheitsminister nachzeichnet. Vergano beschreibt die von Kennedy veranlassten tiefgreifenden politischen Eingriffe in Impfprogramme, Public Health Strukturen und wissenschaftliche Institutionen. Diesen Beitrag wollen wir diskutieren. Guten Morgen, lieber Theo. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Guten Morgen, Manfred.
Bevor es gleich losgeht, kommt Werbung.
CGM Lauer begleitet Ihre Apotheke von A bis Z, von der modernen Warenwirtschaft bis zu Lösungen für Verblisterung und sichere Abläufe. Mit verlässlicher und innovativer Software sorgt CGM Lauer dafür, dass Abläufe zuverlässig funktionieren und mehr Zeit für das bleibt, was zählt, die Beratung. CGM Lauer, Ihr Partner für eine zukunftssichere Vor-Ort-Apotheke. Erfahren Sie mehr unter www.cgm.com/lauer.
Zunächst zum Kontext. Vor einem Jahr wurde Robert F. Kennedy Jr. mit knapper Mehrheit vom US-Senat als Chef eines 1,7 Billionen Dollar Ministeriums bestätigt, obwohl seine langjährige Rolle als prominenter Impfgegner gut bekannt war. In der Anhörung gab er sich damals moderat. Er unterstütze Impfungen und die bestehenden Impfpläne und wolle radikale Transparenz und gute Wissenschaft. Theo, zu welchem Schluss kommt der Artikel in Scientific American?
Nun, tatsächlich hat RFK Jr., nachdem er vom US-Senat mit 52 zu 48 Stimmen entlang der Parteiengrenzen im Amt bestätigt wurde, im ersten Jahr seiner Amtszeit ein ganz anderes Bild von sich gezeigt. Das haben wir alle erlebt und das arbeitet Dan Vergano in seinem Artikel auch sehr gut heraus. Im Übrigen kam die einzige Gegenstimme aus den Reihen der Republikaner damals von Senator Mitch McConnell aus Kentucky, aber das nur am Rande. Unter dem Label Make America Healthy Again, mit dem berühmten Akronym MAHA, eng verknüpft mit Donald Trumps Make America Great Again, also MAGA, formierte sich sehr schnell eine neue politische Koalition. Misstrauen gegenüber staatlich geförderter Wissenschaft, Skepsis gegenüber der Schulmedizin und der Nahrungsmittelindustrie und eine starke Anschlussfähigkeit an die Wellness und die sogenannte Medical Freedom Szene. Umfragen zeigen, dass tatsächlich rund 4 von 10 Eltern diese MAHA-Bewegung unterstützen, was für Robert F. Kennedy Jr. ein wichtiger Resonanzboden war, um seine politische Agenda sukzessive gegen anderslautende Beteuerungen während seiner Befragung durchsetzen.
Theo, ist denn tatsächlich alles schlecht, was der Gesundheitsminister Kennedy Jr. propagiert?
Nein, und das macht die Sache so kompliziert, denn die Ambivalenz ist interessant. Viele der formulierten Ziele von RFK Jr., etwa die Verbesserung der stagnierenden Lebenserwartung in den USA oder die Kritik an Übermedizin, werden von Public Health Experten durchaus geteilt. Der entscheidende Konflikt entsteht an der Frage, ob diese Ziele evidenzbasiert oder ideologisch verfolgt werden.
Lass uns dies konkreter besprechen. Und lass uns beginnen mit den Eingriffen bei wissenschaftlichen Institutionen und in Impfprogrammen. Was hat sich bei den wissenschaftlichen Institutionen in den USA getan, deren Bedeutung ja bekanntermaßen deutlich über eine nationale Relevanz hinausgeht?
Was hier geschah, hätte man sich nicht vorstellen können. Wir reden hier von Behörden wie dem NIH, die CDC, die FDA und andere, die alle dem Department of Health and Human Services, also HHS, unterstellt sind. Im Jahr 2025, also dem ersten Jahr der Amtszeit von RFK Jr., wurden in diesem HHS-Apparat mehr als 17.000 Beschäftigte entlassen oder zum Rücktritt gedrängt. Darunter zahlreiche wissenschaftliche Führungskräfte und Experten bei CDC, FDA und NIH. Allein die FDA hat rund ein Fünftel aller Mitarbeiter verloren. Zum Teil wurden die freigewordenen Stellen neu besetzt, dann jedoch konsequent mit Sympathisanten der Maha-Bewegung, deren Rekords diese Leute eindeutig als Führer alternativen Bewegungen und Wissenschaftsleugner identifizieren. Nicht jeder wartete Mitte 2025 auf seine Entlassung. So trat beispielsweise der Leiter des Impfstoffbereichs der FDA, Peter Marks, zurück und kritisierte, Kennedy wolle keine Wahrheit und Transparenz, sondern Bestätigung seiner Desinformation und Lügen. Die Szene war gespenstig. Es ging um Billionenbeträge, die dem System entzogen wurden. Nicht nur durch Entlassungen, sondern auch durch Aufkündigung laufender Forschungsförderung. Kaum jemand wagte öffentlichen Widerspruch, auch nicht die mächtigen Universitäten an der Ost- und Westküste Amerikas.
Was waren Konsequenzen dieser Entwicklung?
Nun, es verschob sich ein zentrales Paradigma. Weg von unabhängigen, evidenzbasierten Gremien hin zu politisch besetzten Panels, die mit dem fragwürdigen Etikett Gold Standard arbeiteten, aber wissenschaftliche Standards unterliefen. In der Konsequenz wurde durch diese Aktionen die Governance-Ebene, also die Institutionen, die Standards setzen und Empfehlungen aussprechen, systematisch politisiert.
Nun aber konkret, Theo, wie haben sich diese Veränderungen denn auf die wichtigen Bereiche der Impfprogramme ausgewirkt?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der zudem in einem aktuellen Kontext zu sehen ist, auf den ich aber später eingehen werde. Zunächst die Bilanz. So hat Kennedy den bisher empfohlenen US-Impfkalender so verändert, dass Kinder statt gegen 17 nur noch gegen 11 Erkrankungen routinemäßig geschützt werden. Covid-Impfungen für gesunde Kinder und Schwangere wurden aus den Empfehlungen gestrichen. Auch wurden Forschungsmittel für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen um hunderte Millionen Dollar gekürzt. Und schließlich wurden die Mitglieder des Advisory Committees on Immunization and Practices, ACPI der CDC, komplett entlassen und durch weitgehend unqualifizierte Impfgegner ersetzt. Die ACPI kann man als das amerikanische Gegenstück unserer STIKO ansehen. Man kann sich leicht vorstellen, was dieser politisch motivierte Umbau dieses Expertengremiums für die Impfempfehlungen in den USA bedeutete. Gegen eine riesige Evidenzbasis wird ferner immer wieder ein Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus konstruiert, der Eltern verunsichert und die Bereitschaft zum Impfen senkt. Daher warnen auch Fachleute in dem Scientific American Artikel explizit vor einem zu erwartenden Wiederanstieg von Masern, Keuchhusten und anderen impfpräventablen Erkrankungen. Unter diesen Experten ist beispielsweise auch Dr. Susan Monaris, die für kurze Zeit das Amt der Direktorin der CDC innehatte, dann aber von RFK Jr. gefeuert wurde, nachdem sie sich geweigert hatte, eine umstrittene Anordnung zu unterschreiben.
Sehen wir da nicht jetzt aktuell bereits die angesprochenen Konsequenzen?
Konkret, die Masern sind zurück in Amerika. Und mit ziemlicher Sicherheit wird Amerika seinen Status als masernfreies Land, den die WHO feststellt, verlieren. Aktuell grassieren in den USA so viele Masernfälle wie seit Jahren nicht mehr. Dies ist deshalb so bedenklich, da Masern gewissermaßen als Indikator für ein gravierendes Impfdefizit fungieren. Denn sie sind so extrem infektiös, dass eine Masernepidemie anderen Epidemien bei nicht ausreichendem Impfstatus vorauseilt. Das erkannte jüngst auch einer der umstrittenen Berater im HHS an, der bekannte Fernseharzt Dr. Oz, der entgegen den Beschwichtigungen von RFK Jr. und dessen Umfeld dringend dazu aufrief, sich impfen zu lassen.
Und was passiert da gerade mit dem Unternehmen Moderna?
Das ist wirklich bemerkenswert und erschreckend. Wir haben in der PZ ausführlich darüber berichtet. Die Firma Moderna hatte bei der FDA einen Zulassungsantrag für seinen neuen mRNA-1010-Impfstoff zum Schutz vor Influenza, vor allem bei älteren Menschen, eingereicht. Beigefügt waren die Ergebnisse einer großen Phase-3-Wirksamkeitsstudie. Die Informationsplattform STAT und das Wall Street Journal berichteten, dass der Leiter des Zentrums für biologische Bewertung und Forschung, CBER, der FDA, Dr. Vinay Prasad, diese Entscheidung allein getroffen und sich damit über die Wissenschaftler der Behörde hinweggesetzt hatte.
Theo, kannst du noch einmal kurz zusammenfassen, was da passiert ist?
Nun, letzte Woche gab Moderna bekannt, dass das Unternehmen eine Ablehnung der FDA für die Einreichung eines Zulassungsantrags für den Grippeimpfstoff mRNA-1010 erhalten habe. Die FDA hatte dies damit begründet, dass der Impfstoffkandidat in den klinischen Studien nicht mit dem bestmöglichen Standard verglichen worden sei. Allerdings war die Studie, eine internationale Studie in der nördlichen Hemisphäre, gegen einen Standard-Grippeimpfstoff im Vorfeld mit der FDA abgestimmt worden, die jedoch damals noch unter anderer Leitung stand. Zudem war bekannt geworden, dass die Entscheidung von Dr. Vinay Prasad gegen das Team der FDA getroffen worden war. Er hatte diesen Ablehnungsbescheid untypischerweise selbst unterzeichnet. Die Daten sahen gut aus. Das Ergebnis war besser als bei der Standarddosis des Vergleichsimpfstoffs. Etwa eine Woche später revidierte die FDA ihre drastische Entscheidung teilweise, nachdem Moderna in einer Krisensitzung mit Behördenvertretern einen überarbeiteten regulatorischen Ansatz vorgeschlagen hatte. Dem Antrag zufolge strebt das Unternehmen nun eine reguläre Zulassung des Grippeimpfstoffs für Erwachsene im Alter von 50 bis 64 Jahren an, sowie eine beschleunigte Zulassung für Personen ab 65 Jahren. Dieser Vorschlag ist mit der Auflage verbunden, nach Markteinführung eine zusätzliche Studie mit Personen ab 65 Jahren durchzuführen. Es wäre wirklich wichtig, neben den konventionellen Grippeimpfstoffen, die auch in Zukunft zur Verfügung stehen, einen mRNA-Impfstoff zu haben, um viel zeitnäher, als das bisher möglich ist, eine relevante Auswahl von Impfstämmen zu treffen. Bekanntlich ist auch in diesem Jahr die Stammauswahl suboptimal, weil die Festlegung der Impfstämme für proteinbasierte Impfstoffe so früh erfolgen muss.
Lass uns einen weiteren Punkt ansprechen, der in dem Scientific American-Beitrag herausgearbeitet wurde. Wellness-Rhetorik, Ernährung und Gender-Affirming Care. Hier geht es also um die ideologische Ausrichtung von Wellness und Prävention.
Korrekt. Kennedy verknüpft reale Probleme wie die Zunahme chronischer Erkrankungen und kindlicher Adipositas mit wissenschaftlich kaum fundierten Konzepten, etwa einer allgegenwärtigen mitochondrialen Überlastung bei Kindern. Das findet starke Resonanz in Teilen der Wellnessindustrie, die ohnehin auf Narrativen zu Mitochondrien, Detox und Real Food aufbaut. Politisch konkret wurde dies unter anderem mit der neuen Ernährungsrichtlinie, die Vollmilch und rohes Fleisch aufwertet und die seit Jahrzehnten etablierte Evidenz zur Rolle gesättigter Fette bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ignoriert. Die Ernährungsrichtlinie reorganisiert nicht nur die Bewertung bestimmter Nahrungsmittel, sondern stellt explizit die bekannte Nährstoffpyramide auf den Kopf. Eine Provokation, auch mit dem Hintergedanken, das sogenannte Real-Food-Narrativ, das stark mit Influencer-Kommunikation und Werbekampagnen verknüpft ist, zu revitalisieren. Auch legt Kennedy einen Fokus auf Umweltgifte als vermeintliche Hauptursache für Autismus. Hinzu kommt die politisch motivierte Attacke auf Gender Affirming Care, also den umfassenden Ansatz zur Unterstützung der Geschlechtsidentität einer trans- oder nicht-binären Person. Gender Affirming Care umfasst soziale Unterstützung, psychologische Beratung, Hormontherapie und geschlechtsangleichende Operationen. In HAS-Berichten wird diese Versorgung diffamiert und es werden Mittel entzogen und Pläne zur Einschränkung der Finanzierung angekündigt. Interessant ist, dass dieses Thema ursprünglich nicht aus Kennedys Agenda stammt, sondern dass es strategische Interessen der Republikanischen Partei bedient, ein Beispiel dafür, wie MAHA und MAGA-Themen überlappen. Aus Public Health-Sicht wird hier deutlich, wie ein selektiver Umgang mit Evidenz dazu benutzt wird, identitätspolitische Konflikte zu befeuern und gleichzeitig regulatorische Entscheidungen zu rechtfertigen.
Theo, welche Folgen ergeben sich aus all diesen bizarren Aktivitäten für die Forschung, die öffentliche Gesundheit und für internationale Kooperationen?
Nun, die unmittelbaren Folgen sind bereits messbar. Tausende Grants bei NIH und NSF wurden gestrichen oder eingefroren. Schwerpunkte wie Pandemievorsorge, mRNA-Plattformen oder Erkrankungen benachteiligter Gruppen wurden zurückgefahren. Internationale Partnerschaften wie der Beitrag der USA zur Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI abgekürzt, wurden reduziert, obwohl die Allianz seit dem Jahr 2000 schätzungsweise fast 19 Millionen Leben gerettet hat. Langfristig entscheidend ist jedoch die institutionelle Erosion. Wenn einmal die Norm etabliert ist, Expertengremien politisch zu besetzen, Impfpläne kurzfristig umzuschreiben und missliebigen Forschungsrichtungen Mittel zu entziehen, lässt sich diese Politisierung nur schwer zurücktreten. Politikwissenschaftler wie die amerikanische Soziologin Prof. Dr. Pamela Heard sehen darin eine radikale Veränderung, deren Effekte auch künftige Administrationen binden werden. Für andere Gesundheitssysteme ist das ein Warnzeichen. Resiliente Public Health Strukturen brauchen rechtlich geschützte Unabhängigkeit, wissenschaftliche Beratung, transparente Verfahren und robuste Mechanismen gegen die Instrumentalisierung von Leitlinien und Förderentscheidungen. Ein Jahr AFK Junior als Gesundheitsminister hat nicht zu einer Verbesserung der öffentlichen Gesundheit in Amerika geführt, sondern zu einer nachhaltigen Beschädigung wissenschaftlicher Institutionen und Standards. Vor allem durch Personalpolitik, politische Goldstandard-Rhetorik und eine Impfpolitik, die laut Experten absehbar zu vermeidbaren Krankheitsausbrüchen führen wird.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, was nehmen wir mit? Erschreckend klar zeigt dieser lesenswerte Beitrag aus Scientific American, der gerade von Professor Dingermann sehr gut analysiert wurde und auf den wir in den Shownotes auch verlinken, dass erstrebenswerte Ziele wie mehr Gesundheit statt Krankheitsverwaltung mit diametral unterschiedlichen Ansätzen verfolgt werden können, entweder evidenzbasiert oder ideologisch. Dass die strukturelle Absicherung wissenschaftlicher Prozesse, von Impfempfehlungen über Ernährungsrichtlinien bis zur Forschungsförderung, kein technisches Detail ist, sondern ein demokratischer Schutzmechanismus gegen die Politisierung von Gesundheit. Und dass sich ein Narrativ aus Wellnessindustrie, Verschwörungsdenken und populistischer Politik rasch zu handlungsleitenden Agenden verdichten kann. Dies alles hat unmittelbare Konsequenzen für Impfprogramme, für die Versorgung vulnerabler Gesellschaftsgruppen und für globale Gesundheitspartnerschaften. Für uns alle als Heilberufler und Heilberuflerinnen, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen heißt das sehr konkret, dass evidenzbasierte Public Health Strukturen aktiv verteidigt werden müssen. Das ist nicht nur eine Frage guter Daten, sondern auch eine Frage von Governance, Kommunikation und politischer Resilienz. Stärker als bisher sind Zivilcourage und Rückgrat gefordert, auch in wissenschaftlichen Institutionen. Damit bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören, für Ihr Interesse und bei dir, Theo, für eine spannende Diskussion. Ciao, Theo.
Ciao, Manfred.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.